Ja, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich an diesem dritten Adventssonntag und freue mich, dass ich unter euch bin. Ja, hier sind Kinder Gottes zu Hause. Wir haben alle das gleiche Anliegen und freuen uns auf ein gemütliches Zuhause. Wir leben in einer Zeit oder auch in einer Jahreszeit, wo das graue Novemberwetter uns auch bis in den November hinein begleitet. Und viele Menschen sind in dieser Zeit sogar depressiv, dass einem das auf die Psyche, aufs Gemüt schlägt. Wie schön ist es, wenn wir ein Zuhause haben, ein warmes Zuhause. Und wir haben das zurzeit bei Strickerts in Altgolzen, eine wunderschöne, freundliche, gemütliche Wohnung. Es ist warm, wir können aus dem Fenster schauen. Wir sehen Lichter an den Straßen, Adventsdekorationen und darüber freuen wir uns. Und deshalb möchte ich auch mein Thema heute, ich möchte über die Entrückung der Gemeinde sprechen. Ich wusste nicht, dass ihr das auch gerade im Hauskreis macht. Aber ich möchte das Thema vielleicht noch spezifischer nennen, nach Hause kommen. Nach Hause kommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in meinem Glaubensleben, ich bin jetzt 30 Jahre gläubig, noch nie eine Zeit so intensiv gespürt, endlich nach Hause zu kommen. Und heute, der dritte Advent, wisst ihr eigentlich, was der Unterschied zwischen dem zweiten und dritten Advent ist?
Man brennt zwei Kerzen, einmal drei, ne?
Ja, das ist... Stefan, sehr schön. Mit einfachen Worten gut erklärt. Ja, aber wir sind, der Unterschied ist, wir sind schon wieder eine Woche weiter. Wir sind dem Herrn schon wieder eine Woche näher. Ist das nicht schön? Das ist doch ermutigend. Wir sehen nicht auf das, was zurückliegt, sondern auf das, was vor uns liegt. Wir sehen auf das, was wir noch nicht sehen und doch schon für uns da ist. In den Städten und Dörfern ist es schön, dass wir diese Lichterketten sehen, die Weihnachtsdekorationen, die Geschäfte sind beleuchtet. Und viele Menschen glauben ja gar nicht mehr an Gott, an diesem Gott des Lichts. Aber dennoch haben sie eine Sehnsucht nach diesem Licht. Und ich denke, sie machen das damit zum Ausdruck, dass sie überall Lichterketten aufstellen. Und ich habe den Eindruck, es wird in der Jahreszeit immer früher. Früher ging das so am ersten Advent los und heute ist es schon viel früher. Also ich denke, die Menschen haben eine Sehnsucht nach das, nach Hause kommen, was uns wirklich ewig hält und trägt. Ich war im Jahre 1990, gleich nach der Wende, hier in der Nähe von Dresden, in einer Bergbauregion. Ich bin da erstmal auf die Nase gefallen. Als alter Norddeutscher sagt man, wenn man irgendwo hinkommt, ob das morgens, mittags oder abends ist, Moin. Da sagt man aber nicht Moin. Ich wurde also richtig angeschaut und Glück auf, heißt das hier. Glück auf, wir kennen das von dem Dresdner Raum. Glück auf. Und dann habe ich mir erklären lassen, es war auch um die Weihnachtszeit, wie wir da waren, 1990. Überall stehen diese kleinen Lichterketten, siebenarmige Leuchter, eine Kerze nach oben und dann fällt das so spitz ab. Das ist typisch für die Dresdner Gegend. Was ist die Bedeutung? Wenn der Ehemann morgens schon aus der Familie um sein Brot verdienen im Bergbau ist, dann geht er morgens aus seinem Haus und es ist noch dunkel. Und dann steht im Wohnzimmerfenster die Leuchte, sieben Kerzen nach oben. Glück auf, ist die Bedeutung. Ich habe mir das sagen lassen, fand ich sehr interessant. Und du wirst erwartet. Wenn er abends im Dunkeln wieder nach Hause kommt, da kommt er wieder über die Straße, geht an seinem Wohnzimmerfenster vorbei. Bevor er in die Haustür geht, sieht er wieder die Leuchte. Hier ist jemand, der wartet auf dich. Du wirst erwartet. Glück auf. Und deshalb denke ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns darüber heute aus dem Wort Gottes unterhalten. Die Entrückung der Gemeinde Jesu, es ist auch Glück auf. Kann man nur so in einfachen Worten fassen. In meiner Jugendzeit gab es einen Folklore-Sänger, ich weiß nicht, die Eltern von uns mögen ihn noch kennen, Reinhard May, und er sank über den Wolken. Kennt das noch jemand von euch? Ja. Stefan, sicherlich, oder vielleicht ein oder andere. Und er schrieb in diesem Lied: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, so sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns hier groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Muss nicht, sie ist es. Deshalb die Entrückung der Gemeinde, darüber wollen wir miteinander nachdenken. Und was bedeutet das? Entrückung, das heißt, es ist ein übernatürliches Phänomen, was über die ganze Erde kommen wird. Was ist das? Über die erste Entrückung in der Heiligen Schrift lesen wir in 1. Mose 5. Wir kennen vielleicht die Geschichte alle von dem Henoch. Henoch hieß er, Henoch war ein frommer Mann. Er wandelte mit Gott. Er glaubte Gott, er gehorchte Gott, er folgte Gott, er tat, was Gott ihm sagte. Und er lebte in einer ganz bösen Zeit. Übrigens, Henoch ist der Opa von Noah. Oder Noah ist sein Enkel. Noah kennen wir vielleicht besser. Und auch in der Zeit Noahs, die war so böse, diese Zeit, die hat Jesus nachher in seiner Endzeitrede nochmal wieder aufgegriffen, hat gesagt, das ist eine ganz böse Zeit am Ende, bevor ich wiederkomme, ist wie zu den Zeiten Noahs. Sie heiraten, sie lassen sich heiraten, sie essen, sie trinken und sagen, Halleluja, nach mir die Sündflut. Wir lassen hier die Puppen tanzen auf der Erde. Es gibt keinen, dem wir gegenüberstehen müssen, dem wir mal Rechenschaft abgeben müssen. Und das ist ja falsch. Aber Treue lohnt sich. Und das sehen wir an der ersten Entrückung in der Bibel, dass Gott immer auf seine Kinder schaut. Unser himmlischer Vater liebt uns als seine Kinder mehr, als wir unsere eigenen Kinder jemals lieben können. Nehmen wir das erstmal so mit und das sagt uns die Heilige Schrift. Unser Vater im Himmel, der rechte Vater ist über alles, was da heißt, Kinder Gottes. Das ist eine wichtige Frage, auch heute Morgen. Bin ich schon ein Kind Gottes? Kann ich schon sagen, ja, ich habe einen liebenden Vater im Himmel, der sorgt für mich. Auch wenn du den Arbeitsplatz verlierst oder wir stehen alle auf dem gleichen Level. Aber wir haben einen größeren Herrn, einen größeren Vater im Himmel, der sagt uns, sorgt euch nicht. Ich sorge für euch, ich kenne die Emotionen auch und wir sind alle betroffen. Aber wir sollen unseren Blick auf das richten, was wir noch nicht sehen. Und auf das, was uns täglich Angst machen will, ablegen. Und ich denke auch, der Henoch hat Angst gehabt in dieser Umgebung. Ich glaube, dass er auch oft gesagt hat, Herr, ich will hier nicht mehr leben. Hol mich einfach. Und Gott hat gesagt, doch, du bist so ein treuer Junge. Abflug nach oben. Und das ist eine übernatürliche Enthebung des Menschen von dieser Erde in die Ewigkeit bei Gott. Das ist eine Entrückung, das ist eine übernatürliche Situation. Die ist nicht von Menschenhand gesteuert. Auch die UNO hat da keinen Einfluss drauf. Auch der neue Bundeskanzler hat keinen Einfluss darauf. Unsere ganzen Politiker, sie sind vollkommen machtlos. Aber wir sind nicht machtlos. Wir leben unter dieser gewaltigen Hand Gottes, unter dieser Macht, der uns liebt und der uns trägt und der uns sicher nach Hause bringt. Wir wollen uns den Predigttext anschauen aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Das ist der klassische Text, wo Paulus uns die Entrückung nochmal so vor Augen führt. So eindringlich, so wunderbar. Wir wollen euch aber, liebe 13 und folgende bis 18 erstmal. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, auch für die Schwestern das Gleiche und für die Kinder natürlich, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Vielleicht zu diesem ersten Vers vorweg. Viele Menschen unter uns haben keine Hoffnung, keine bleibende Hoffnung. Und wir haben diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung. Das ist mit nichts zu vergleichen. Auch wenn man uns hier die Suppe madig macht und uns der Druck auf uns Gläubigen wächst, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir sind für diese irdische Hoffnung, das ist nicht unser Fundament. Das ist nicht unsere Grundlage. Das bleibt alles hier zurück. Wir haben was Besseres. Also wir haben diese Hoffnung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Jesus Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Als die Amerikaner auf dem Mond landeten, da wurde einer von den Astronauten, ein gläubiger Mann, James Irwin, in einem Fernsehinterview gesagt, das ist ja die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte, dass sie jetzt ihre Füße auf den Mond gesetzt haben. So etwas Großes hat es noch nie gegeben. Dann hat James Irwin gesagt, da irren Sie sich. Das war nicht die größte Errungenschaft, als die Amerikaner auf dem Mond landeten, sondern die größte Errungenschaft war, als der Sohn Gottes seine Füße auf die Erde setzte. Als er vom Himmel auf die Erde kam, das ist die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Und die zweite ist, wenn die Gemeinde global wieder diesen Kosmos verlässt und ihm entgegengeht, das ist die nächste größte Errungenschaft, die hier über die ganze Erde kommen wird. Und deshalb will man uns Angst machen, dass wir entmutigt sind und die Brocken hinschmeißen. Wir sollen auf das sehen, was kommt. Und damit fängt Paulus ja an. Ich habe das nochmal so zusammengefasst, dass wir das nochmal sehen. Und Paulus beginnt ja auch diesen Text. Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, auf der linken Seite im Bild das Kreuz, und Jesus hat das Passafest, oder wir sagen das Osterfest, eingesetzt am jüdischen Passa, da starb er in Jerusalem für unsere Sünden. Er hat mit seinem Tod für unseren Tod, für unsere Sünden bezahlt. Durch sein Blut hat er den Preis bezahlt. Und was interessant ist, auf der linken Seite, wo er den neuen Bund einsetzte und auch nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist, als er im Garten Gethsemane, wir kennen alle die Leidensgeschichte von Jesus, dann lag er auf den Knien und betete. Und wir lesen, seine Schweißperlen wurden nachher wie Blutstropfen. Und er geht zu seinen Jüngern und sie schliefen. Und er sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten, damit ihr nicht in Anfechtung fallt? Das war diese Zeit, wo der Messias Israels, Jesus Christus, für deine und meine Sünden auf den Knien lag und mit dem Teufel rang und den Tod überwand. Und er hat gesagt, wie ist mir so bange? Ich habe Angst vor dieser Stunde. Vater, kannst du nicht diese Stunde von mir nehmen? Und er ist diesen Weg gegangen. Diese Leiden, die er in dieser Zeit auf sich genommen hat, die stellen alles in Schatten, was wir an Leiden hier auf dieser Erde kennenlernen können. Wir können niemals zu ihm sagen, ja Herr, wenn du wüsstest, wie wir auf Erden gelitten haben. Sagt er, ich kenne das. Ich bin bei dir. Ich trage dich im Leiden. Du trägst dich nicht, ich trage dich durch. Du wirst getragen, du bist getragen. Deshalb bin ich ja gekommen. Ich habe meine Herrlichkeit verlassen für dich. So, und dann nach 40 Tagen ist Jesus Christus vom Ölberg aufgefahren, entrückt. Er war mit seinen Jüngern auf dem Ölberg und er hat sie gesegnet, er hat den Missionsbefehl gegeben. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker der Erde und taufe sie im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Lasst nichts weg. Und nach 40 Tagen fuhr er in den Himmel auf und dann kommt Pfingsten oder im Jüdischen das Schawot, das Wochenfest, 50 Tage nach Passa, nach Ostern. Dann ist der Zeitpunkt der Gemeinde Gottes. Genau 50 Tage oder 7 Wochen. Das beginnt nach dem Kreuz, dieser grüne Linie, die Zeit der Gemeinde. Es wird eine Zeit der Gemeinde geben, dann ist und es wird auch ein Ende der Gemeinde geben. Dann ist die Gemeinde nicht mehr da, hier auf Erden. Dann hat die Gemeinde das Kostbarste, das Größte verloren, was Gott auf dieser Erde gepflanzt hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber er hat auch gesagt, Jesus Christus, in seiner Ölbergrede, wenn ich wiederkomme, werde ich euch wach finden? Oder schlaft ihr wieder wie damals, wie ich den neuen Bund einsetzte, wie ich in Gethsemane auf den Knien lag und für eure Seelen gerungen habe? Schlaft ihr dann? Das heißt, viele Christen schlafen ein heute, sie bleiben sitzen, sie sagen, was bringt das denn noch? Und wir sollen die frohe Botschaft weiter verteilen von dieser Hoffnung bis zum letzten Tag, bis er uns hier auf der Erde wegnimmt. Und wir sind der Tempel Gottes. Wir oder das Haus des Herrn ist die Gemeinde, so sagt man ja auch. Und der Tempel Gottes besteht aus Juden und Heiden, aus Juden, die an Jesus glauben. Nicht alle Juden sind gerettet, sondern nur die an Jesus Christus glauben, die ihn als Retter und Herrn angenommen haben. Und aus allen Völkern und Sprachen. Das sind Menschen, man nennt sie auch erlöste Kinder Gottes. Und dann geht diese Zeit irgendwann zu Ende. Jesus hat gesagt, die Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des Lammes, was ist darunter zu verstehen? Im Himmel bereitet er das größte Fest vor. Das stellt jedes Weihnachtsfest in Schatten, jeden Weihnachtsmarkt. Er bereitet im Himmel für seine Kinder, für die Gemeinde ein Fest vor, was von unglaublichem Ausmaß ist, was wir auch nicht in Worte fassen können, weil es viel schöner ist, gewaltiger ist, nach Hause kommen. Das geschieht in dem Augenblick, wenn er uns zu sich nimmt, wenn er seine Gemeinde entrückt. Und diesen Zeitpunkt, den bestimmt niemand hier auf der Erde, sondern allein er selbst, der himmlische Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist, sind sich komplett eins. Sie wissen genau den Zeitpunkt und dieser Zeitpunkt steht schon fest. Und wir leben in einer Zeit, dass wir mit solchen rasenden Schritten auf diesen Punkt zugehen, dass wir manchmal sagen, Herr, bremst mal ein bisschen, nicht so schnell. Also wir sind ja noch gar nicht, wir kommen gar nicht mehr mit, wir haben das gar nicht geglaubt, dass du alles so schnell machen kannst, wenn du das willst. Wir sehen das. Wir sehen die Entwicklung auf dieser Erde, die Gottlosigkeit, der Okkultismus, der Satanismus und ihr Glauben. Aber er sagt uns auch in seiner Endzeitrede, sagt Jesus Folgendes, wie seine Jünger ihn auf dem Ölberg fragten, Herr, was ist das Zeichen deines Kommens? Und es steht in drei Evangelien, sagt er, seht zu, dass euch niemand in die Irre führt. Er redet nichts Spektakuläres. Herr, was ist das Zeichen deines Kommens? Seht zu, dass euch niemand verführt. Prüfet alles an meinem Wort und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er hat den Punkt festgesetzt, wann die Gemeinde den Abflug macht. Ein übernatürliches Ereignis, wenn die Kinder Gottes vom Boden abheben und plötzlich auf dieser Erde nicht mehr da sind. Wir müssen das unterscheiden von der sichtbaren Wiederkunft Jesu, das geschieht nach der Hochzeit des Lammes, also nach der Hochzeit Jesus. Jesus Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. So, und wir fahren auf in den Himmel, ewig bei Jesus, und danach werden wir sichtbar wiederkommen mit Jesus und seiner Gemeinde nach Jerusalem. Und dann wird das tausendjährige Friedensreich hier auf dieser Erde anbrechen. Ich habe noch mal eine Bibelstelle, die ist sehr wichtig, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 9, dass wir das noch mal deutlich vor Augen haben. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Warte ich auf Jesus? Oder warte ich, dass diese schreckliche Zeit bald vorbei ist? Wir können uns jetzt mit dem beschäftigen, wo wir gerade drin sind. Das macht uns Angst, Sorgen. Aber er möchte unseren Blick weglenken. Sieh auf das, was vor dir liegt. Wo ist Jesus jetzt? Er ist im Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, so wie wir das auch lesen. Und er bereitet uns ein Haus, ein ewiges Haus. So steht es im Johannesevangelium Kapitel 14. Er macht uns eine ewige Hütte, eine bleibende Hütte. Und wenn ich die Materialien sehe, die er darin verbaut, das können wir in der Offenbarung nachlesen, Gold, Edelsteine, kein Beton, kein Holz, kein Eisen, also alles nur vom Feinsten. Wir brauchen nie mehr Mülltonnen austragen und auch kein Müll mehr trennen, gibt es nicht mehr. Nur alles vom Feinsten. Und da lädt er jeden Menschen zu ein. Und auch die Frage, weiß ich, ob ich ein Kind Gottes bin? Ich komme ja persönlich aus der römisch-katholischen Kirche und mein Vater hat früher mal zu mir gesagt, weißt du, jeder kann nach seinem Glauben selig werden. Das hat mir gefallen. Das war das beste Evangelium, was ich seinerzeit gehört habe. Aber ich habe, wie ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Nur wer an Jesus Christus glaubt, wer ihn als Retter und Herrn persönlich angenommen hat, wer erkennt, ich bin ein verlorener Sünder. Ich kann nichts tun, um meine Seele auszulösen. Ach, deshalb bist du gekommen, Herr Jesus. Deshalb bist du gestorben, weil du auch mich retten willst. Genau. Ich habe dich damals schon gesehen, obwohl du noch gar nicht geboren warst. Und ich habe deine Hilflosigkeit gesehen. Und deshalb bin ich gekommen, damit du Leben hast. Und wer das im Glauben annimmt und sagt, ich bekenne dir, ich bin ein sündiger Mensch, Herr Jesus, braucht nichts beschönigen. Und ich bitte dich, dass du mich von meinen Sünden ganz rein machst. Nimm alles weg von meiner ganzen Schuld. Reinige mich, mach meine Seele ganz weiß wie Schnee. Dann wird er das, im selben Augenblick wird er das tun. Und ich bin ein Kind Gottes durch den Glauben an Jesus. Und dann soll man sich taufen lassen, damit wir auch unsere Freunde, Verwandten und Bekannten sagen können, wir haben ein neues Leben empfangen, wir gehören jetzt zu Jesus. Und dann sind wir dabei bei der Entrückung, wenn Jesus seine Gemeinde heimholt, ein übernatürliches Ereignis. Gehöre ich zum Haus Gottes? Gehöre ich zu diesem Tempel Gottes? Das ist ganz wichtig. Und da zählen nur erlöste Menschen zu, die von der Sünde erlöst sind. Und dann die Frage, wann ist die Entrückung? Ich habe das hier mit einem Fragezeichen versehen, in der Mitte der großen Trübsalzeit, die dauert insgesamt 7 Jahre. Wir lesen immer wieder, ob es in der Offenbarung ist, auch beim Propheten Daniel. Und in der Hälfte der Woche ist wieder ein Ereignis. Dann wird der Antichrist, der sein Weltreich von Jerusalem aufbaut, das Opfer, das Speisopfer und das Schlachtopfer abschaffen. Er wird also den Gottesdienst ablehnen und er wird die Statue, eine Götzenstatue, im Tempel aufstellen in Jerusalem. Und von dann wird von Jerusalem aus der Teufel mit seiner Mannschaft über die ganze Erde regieren. Warum kann er das? Weil die Gemeinde weg ist. Wenn die Gemeinde weg ist, dann tauchen noch zwei Personen auf, noch zwei Zeugen, so steht es in der Offenbarung. Die predigen 3,5 Jahre in Jerusalem und sie haben Macht über alle Menschen. Wer es ist, also nach meiner Auffassung könnte das Mose und Elia sein, die Wunder, die sie da tun in Jerusalem. Und nach 3,5 Jahren werden sie vom Teufel besiegt werden. Und nach 3,5 Tagen werden sie wieder lebendig. Und die ganze Welt wird das sehen. Heute können wir uns das vorstellen über Internet, über WhatsApp oder was weiß ich für Möglichkeiten wir heute übers Internet haben. Die ganze Welt wird es sehen. Und dann wird er auch diese beiden Zeugen, alle haben es nochmal gehört, alle. Jeder kann sich entscheiden. Niemand kann sagen, ich habe das nicht gewusst. Darum geht es Gott. Das ist ganz wichtig. Er will alle retten. Gott möchte, dass niemand verloren geht, dass jeder das Ziel erreicht. Das ist sein Ziel. Das ist Gottes Ziel. Es kann aber auch sein, dass die Entrückung früher kommt. Vielleicht, ich habe mal ein Bild mitgebracht, also einen kurzen Videoclip. Um das wollen wir uns nochmal ansehen. Denn das ist Realität, was wir hier gleich sehen werden. Ist eine nachgespielte Szene, aber schauen wir uns das an.
Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 42, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht die Stunde, wann euer Herr wiederkommt. Ich will, dass ihr wisst, Gemeinde, dass Jesus diesen Monat wiederkommen könnte. Er könnte sogar diese Woche wiederkommen. Er könnte sogar...
So kann es einmal sein, dass viele nicht dabei sind, wenn er kommt. Die glauben, sie sind Christen und sie bleiben dann hier. Aber sie wissen dann ganz genau, warum sie nicht dabei sind. Und deshalb, ihr Lieben, es ist 11:55. Wir können damit rechnen. Ja, danke schön. Ja. Die Zeit ist reif für das Kommen des Herrn. Jesus hat in der Endzeitrede diese Dinge alle nochmal gesagt, die weltweit geschehen werden. Und wir leben jetzt in dieser Zeit, dass wir sehen, dass alle äußeren Zeichen erfüllt sind. Kriege, Kriegsgerüchte, Seuchen, auch dazu zählt die Pandemie, wenn es eine ist, weiß ich nicht, bin kein Mediziner. Aber auf jeden Fall können wir das auch in den Endzeitreden Jesu einordnen. Und was schlimm ist, was er sagt, die Liebe wird erkalten. In vielen wird die Liebe erkalten und wir sehen, dass sich Gemeinden spalten, Gemeinden trennen. Auch wir sind persönlich betroffen, auch in unserer Region. Eine Gemeinde, die meine Frau und ich mitgegründet haben, die in die schwierigste Zeit seit ihrem Bestehen kommt. Wir erleben, dass Unversöhnlichkeit einzieht in Gemeinden und das sind falsche Prioritäten für das Haus Gottes. Im Hause Gottes herrschen keine weltlichen Ordnungen, sondern himmlische Ordnungen. Und nicht wir haben das Recht, diese Ordnung außer Kraft zu setzen und mit eigenen Ordnungen zu ersetzen. Er ist der Maßstab, nicht wir. Er liebt uns, er trägt uns, er segnet uns und er gibt uns die beste Zukunft, die sich ein Mensch nur vorstellen kann. Und so fängt ja Paulus auch an, dass ihr diese lebendige Hoffnung habt und dass ihr eure Lampen brennen lasst, dass die Leute draußen sehen, ihr gehört zu mir, ihr habt eine Zukunft. Und ihr Lieben, diese Zeit, ich weiß nicht, ob es noch ein Jahr dauert, ob es 2 Jahre sind, keine Ahnung, wo wir noch hier sind. Ich hoffe noch vor Weihnachten ist der Abfluch. Aber ich glaube, ihr seid alle einverstanden. Ich habe nichts dagegen. Aber wichtig ist, bin ich dabei. Und deshalb möchte ich nochmal, Jesus hat ja in den Endzeitreden auch viele Sachen und so in Beispielen dargestellt, die wir gut nachvollziehen können. Zum Beispiel, er sagt in Matthäus 25, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Lampen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam, also Jesus, lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle. Ich auch. Herr, erhalt uns wach. Um Mitternacht aber, dann ist da, wo die Nacht am dunkelsten ist, um Mitternacht, auch wenn wir das mal geistlich sehen, in dieser Zeit, wo wir leben, erhob sich ein lautes Rufen. Der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Hören wir diesen Mitternachtsruf? Der Bräutigam kommt, oder sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass es mir hier gut geht und dass wir hier auf Erden unser festes Zuhause zimmern und sehen nicht das, was er für uns bereitet hat? Geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr seht, dass die ganzen Dinge vor euren Augen geschehen, nicht wenn ihr glaubt, wenn ihr seht, dann wisst, erhebt eure Häupter, eure Lösung ist nahe. Das ist ganz wichtig und das soll uns ermutigen. Wenn uns jemand fragt nächste Woche, wie geht's dir? Antwort als Vorschlag. Mir geht es jeden Tag einen Tag besser. Wie meinst du das? Ja, ich komme mein Ziel jeden Tag näher. Bist du dabei? Hat man einen guten Einstieg. Das Schönste, was kommt, das kommt auf uns zu. Frohe Weihnachten! Nicht in den Geschäften, nicht an den Straßengirlanden und Dekorationen, die auch sehr schön sind, wo wir uns auch drüber freuen dürfen. Wer sind die, die nicht dabei sind? Ach, ich bin doch schon mal getauft als Kind. Ich gehöre sogar in einer Kirche an und so weiter. So hört man. Ich bin doch Christ. Die Frage ist, folge ich Jesus nach? Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die auf diesem Weg gehen. Breit ist der Weg in die Verdammnis und viele laufen auf diesem Weg in diese falsche Richtung. Und der Teufel setzt alles dran, uns von diesem schmalen Weg wegzubringen. Aber wir haben eine hundertprozentige Zusage. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Niemand ist größer als Jesus. Niemand ist stärker als Jesus. In allem spricht er das letzte Wort. Nicht Olaf Scholz oder in der EU oder die Großen und Mächtigen. Ihr Lieben, ich möchte das nochmal zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Mit der Welt geht es immer weiter abwärts. Die Gemeinde geht heimwärts. Und mit Israel geht es wieder aufwärts. Amen.